Journalistin, die ehemalige Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außenministers, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 26. April, und ich begrüße alle recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir heute wieder zugeschaltet aus einem kleinen romantischen Dorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen verschneiten Freitagmorgen, Frau Kneißl.
Vielen Dank, lieber Flavio von Witzleben. Das haben Sie sehr charmant beschrieben. Romantisch. Romantisch ist wahrscheinlich auch eine Frage der im Auge des Betrachters. Ja, es gibt ja diesen Spruch von George Bernard Shaw: Beauty lies in the eye of the beholder. Also Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Das gilt wahrscheinlich auch für die Romantik. Für mich, ja, ist es zu manchen Zeitpunkten romantisch und dann wieder ist es ziemlich matschig.
Ja, vor allen Dingen, wenn jetzt Ende April tatsächlich immer noch Neuschnee liegt, wie Sie mir jetzt im Vorgespräch erzählt haben. Da ist man, ich glaube, nach 7 Monaten Schnee hat man genug von dem weißen Objekt, was da rumliegt bei Ihnen. Frau Kneißl, wir haben heute wieder viele spannende Themen, über die wir sprechen möchten. Wir möchten über die aktuellen Verhandlungen im Iran-Krieg sprechen, die drohen womöglich zu scheitern. Wir möchten aber auch sprechen über einen drohenden Kerosinmangel in Deutschland, in Europa oder womöglich auf der ganzen Welt, sowie die Schändung einer Christusfigur durch israelische Soldaten im Libanon und ein dystopisches Thesenpapier von dem US-Überwachungskonzern Palantir wird uns heute beschäftigen. Aber zunächst, Frau Kneißl, unsere treuen Zuhörer, Sie werden es mitbekommen haben, Sie waren vergangene Woche noch in der Zarenstadt St. Petersburg, sind jetzt wieder in ihrer Heimat. Also wie war es noch in St. Petersburg? Sie haben dort noch einen Vortrag gehalten, hatten Sie im letzten Podcast berichtet. Worüber hat sich dieser Vortrag gehalten? Wie war das Feedback? Und ja, wie ist es wieder im Schnee Ihres kleinen Dorfes zu sein, Frau Kneißl?
Vielen Dank der Nachfrage. Ja, wir hatten eine intensive Gorki-Woche. Wir hatten unsere verschiedensten runden Tische, Veranstaltungen, und ich verbinde das dann meistens auch noch mit einem öffentlichen Vortrag. Und zu den grauenhaften Entwicklungen in Westasien haben wir schon sehr, sehr viele Themen bearbeitet, und ich habe mich entschlossen, für letzten Samstag etwas anderes zu machen. Und zwar habe ich gesprochen über die für mich stets hochinteressante Thematik. Ich wusste dazu zu wenig, habe mich also entsprechend vorbereitet, aber wie wir ja ungefähr aus unserem verschütteten Geschichtswissen vielleicht noch im Kopf haben, vor 1914 hatten wir sehr enge dynastische familiäre Bande. Königin Victoria von England, Kaiserin von Indien, wurde ja auch genannt die Großmutter Europas, Grandma of Europe. Zu ihren Enkeln gehörte unter anderem der König von England, eben ihr eigener Enkel, Edward, und dann George, der Urenkel. Edward war ihr Sohn, George war ihr Enkel. Es war ihr Enkelsohn, ihr ältester Enkel war Kaiser Wilhelm II. Also seine Großmutter war die Königin von England. Vergesst wir nicht, die waren dann Kriegsgegner im Ersten Weltkrieg. Und eine ihrer vielen Enkeltöchter war Alix von Hessen, spätere Zarin von Russland. Also der Zar von Russland, Zar Nikolaus II., war ein angeheirateter Cousin. Und wenn man das Foto betrachtet von der Beerdigung von Königin Victoria im Februar 1902, dann sieht man eine ganze Reihe von Monarchen Europas hinter dem Sarg herschreiten. Also mich hat es immer fasziniert, in welchem Umfang hier diese engen dynastischen Verbindungen waren, und trotzdem kam es zu diesem ersten großen totalen Krieg, von dem ich persönlich als Nicht-Historikerin, ich bin einfach nur leidenschaftliche Leserin der Geschichte, aber ich wage zu behaupten, es war der Erste Weltkrieg, der die wirklich großen Veränderungen des 20. Jahrhunderts bewirkte. Mir ist völlig klar, dass aus russischer, aus sowjetischer Perspektive der Krieg von 1941 bis 1945, also genannt der große Vaterländische Krieg hier, die Menschen bis heute in Bann hält, weil es war einfach das große Morden dieses Krieges. Aber der erste große Krieg, oder wie ihn die Briten nannten, the war to end all wars, ja. Also man war wirklich der festen Überzeugung, dass es nach jenem Krieg keinen weiteren Krieg mehr geben könnte. Aber es ging ja weiter. Und wir hatten eben eine ziemlich globalisierte Welt vor 1914. Man konnte mit der Bahn von Berlin nach Bagdad reisen, wenn man ein paar britische Pfund bei sich hatte, wenn man der französischen Sprache mächtig war, stand einem die Welt offen. Und trotzdem kam es eben zu diesen großen Morden. Und das Thema, das ich dabei versuchte, sozusagen etwas abstrakter zu behandeln, war folgendes. Die Illusion der Vertrautheit. Also ich habe das auch als Ministerin mit Bedauern festgestellt, in welchem Umfang man sich bei EU-Räten nur mehr mit Vornamen nennt. Und das halte ich nicht für den richtigen diplomatischen Umgang. Es ist besser, wir betrachten uns sozusagen als die Vertreter unserer jeweiligen Ämter und Staaten. Und das gilt für eine niedrigere diplomatische Ebene wie auch für eine politische Ebene. Persönliche Chemie hilft, aber sie löst nichts. Also ich habe als eines der Beispiele eingebracht, beispielsweise 2002, 2003, es gab damals eine enge Männerfreundschaft zwischen Gerhard Schröder und Tony Blair. Beide sahen sich sozusagen als den neuen Typus Sozialdemokrat. Schröder, man kennt ja die damalige Bezeichnung, der Genosse der Bosse. Tony Blair, auch sozusagen eine andere Form des britischen Labour-Gedankens. Die beiden verstanden sich recht gut, bis es dann zur großen Entfremdung kam rund um den Kriegsgang Irak. Also aus mein Freund Gerhard und my friend Tony wurden dann eigentlich Kontrahenten. Und ich ende jetzt auch hier mit diesen Ausführungen. Was ich sagen will, ist, es hilft in jeder beruflichen, glaube ich, Phase, wenn man hier jeweils eine gewisse sich nicht erliegt dieser Illusion der Vertrautheit.
Mhm. Ja, und das ist auch gegenwärtig ein wichtiges Thema. Das Thema Vertrautheit und Diplomatie ist vor allen Dingen auch jetzt in Anbetracht der Verhandlungen in Nahost, in Iran, in Islamabad relevant. Die aktuelle diplomatische Ebene des Iran-Krieges zwischen Washington und Teheran, die bleibt aber weiterhin unübersichtlich und sehr fragil. Donald Trump hat jetzt seine willkürlich terminierte Angriffspause verlängert um 3 Tage. Der iranische Außenminister erklärte dazu bei Twitter X, dass Teheran sehr genau wisse, wie man sich gegen Schikanen wehrt. Das bezog er auf die US-Seeblockade in der Region. Die von Washington angekündigte zweite Verhandlungsrunde mit Iran in Islamabad, in der pakistanischen Hauptstadt, die findet jetzt nicht statt. US-Vizepräsident J.D. Vance hatte am Mittwoch seine geplante Reise nach Pakistan abgesagt. Auch Teheran bestätigte, keine Delegation nach Islamabad schicken zu wollen. US-Präsident Donald Trump erklärte, dass laut seiner Wahrnehmung Irans politische Führung ernsthaft gespalten sei, und dann weiter offiziell mitteilen zu lassen: Ich habe daher unser Militär angewiesen, die Blockade fortzusetzen und in jeder anderen Hinsicht bereit und einsatzfähig zu bleiben, und werde daher den Waffenstillstand so lange verlängern, bis ihr Vorschlag vorgelegt wurde und die Gespräche auf die eine oder andere Weise abgeschlossen sind. Auch dazu hat sich Irans Außenminister bei X äußert. Er schrieb, die Blockade iranischer Häfen ist ein kriegerischer Akt und somit ein Verstoß gegen den Waffenstillstand. Der Angriff auf ein Handelsschiff und die Geiselnahme seiner Besatzung stellen einen noch schwerwiegenderen Verstoß dar. Iran weiß, wie er Beschränkungen umgehen, seine Interessen verteidigen und sich gegen Schikanen wehren kann. Ja, Frau Kneißl, wie schätzen Sie diese Verhandlungen ein, die jetzt diese Woche nicht stattfinden werden? Wie schätzen Sie auch diese Seeblockade der USA ein? Es wurden auch in dieser Woche und auch noch in der vergangenen Woche einige Schiffe von US Marines geentert und festgesetzt. Also wie sehen Sie da diese Entwicklungen, Frau Kneißl?
Ja, Donald Trump ist, wie er ist. Er ändert seine, er macht seine Wolten, einen Zickzackkurs. Und das hat eigentlich mittlerweile auch den Iranern gereicht. Ja, also es gab auch einen Tweet vom, ich glaube, es war der Parlamentspräsident Ghalibaf, der letzte Woche sagte, als dieses Hin und Her war, kommt es oder kommt es jetzt nicht zu einem Treffen. Er meinte damals, vor einigen Tagen, Donald Trump hat innerhalb einer Stunde 7-mal gelogen, ja, und er hat dann seine Lügen aufgezählt, von wegen Teheran hätte zugestimmt zu diesem oder jenem. Das waren also alles wirklich nur Erfindungen von Trump, um gewisse Ankündigungen in seinen Ad-hoc-Pressekonferenzen zu machen. Kommen wir zurück zur grundsätzlichen Lage, Blockade versus Blockade. Also der Iran kontrolliert den Transit durch diese Meerenge der Straße von Hormuz. Es ist nicht eine Vollblockade, sondern die iranische Seite sagt, es dürfen bestimmte Schiffe, beispielsweise die Kurs auf asiatische Häfen nehmen durch, aber es dürfen keine Schiffe durch die Richtung Westen reisen. Der Iran hat jetzt erstmals auch diese Mautgebühr von 1 oder 2 Millionen Dollar eingehoben. Ich glaube, das war gestern der Fall. Und der Iran hält fest, wir blockieren nicht, wir kontrollieren. Und das sei sozusagen unser gutes Recht, die iranische Betrachtungsweise. Der Rest der Golfstaaten sagt, das ist ein schwerer Bruch der Seerechtskonvention, damit wird freie Durchfahrt, also Innocent Passage von Handelsschiffen, völlig auf den Kopf gestellt. Das geht so nicht, der Iran darf das nicht und bricht sozusagen Seerecht. Trump hat gesagt, okay, in Antwort auf das, was die Iraner da machen, machen wir jetzt unsere eigene Blockade. Also um eine Blockade aufzuheben, sozusagen, machen die USA ihre Blockade. Wie sieht das nun de facto aus? Wir haben die US-Flottenverbände, die etwas im Abseits vor Anker gegangen sind. Was die da jetzt genau machen, erschließt sich mir nicht. Und ich glaube, da bin ich nicht alleine. Andererseits haben wir iranische Schnellboote mit bis zu 6 Mann Besatzung. Also das sind wirklich so kleine Schnellgummiboote, die diverse Schiffe entern. Und erinnern wir uns an die ersten Tage der israelisch-US-Attacke auf den Iran. Damals verkündeten die Amerikaner, sie hätten die gesamte Marine der Iraner versenkt. Die würde jetzt sozusagen auf dem Boden des Persischen Golfs liegen. Viele der größeren Kampfschiffe, ja, die wurden zerstört, aber den Iranern ist es gelungen, mit diesen kleinen Schnellbooten an sich für sehr viel Unruhe zu sorgen oder, wenn man so will, ihre Form der Kontrolle durchzusetzen. Also die entern wirklich Schiffe und setzen diese fest. Das ist die Lage im Persischen Golf. Und die US-Flottenverbände, die machen ihre Blockade sozusagen aus der Ferne. Wenn das alles nicht so tragisch wäre, dann könnte man das sozusagen ja auch als eine sehr, sehr kuriose Situation der internationalen Politik darstellen. Aber es steht in gewisser Weise Blockade versus Blockade. Trump sagte seinerseits jetzt auch mehrfach, er sei weiterhin zu vielen Gesprächen bereit, aber man müsse jetzt sozusagen gar nicht schnell lösen. Die Iraner seien fragmentiert, zersplittert, die wissen nicht, was sie wollen. Die müssen zuerst sich einig werden und dann werden wir darüber sprechen. Das war seine Interpretation der Dinge. Die iranische Regierung ist zweifellos in ihren Grundfesten erschüttert, weil wir vergessen wir nicht, wer aller ermordet wurde. Wer auf Todeslisten steht, wo die Amerikaner dann auch großzügig meinten, ja, den Außenminister, den nehmen wir jetzt mal temporär von so einer Abschussliste, damit wir mit ihm sprechen können, aber vielleicht kommt er ja wieder auf diese Abschussliste drauf. Also das ist sozusagen der Umgang der US-Seite mit ihren Gesprächspartnern. Wir haben aber trotzdem eine, würde ich mal sagen, relativ funktionierende Buffetskette im Iran, weil ja, es funktioniert, ja. Also es ist nicht so, dass wir dort jetzt einen Zerfall des Landes hätten, Bürgerkrieg, alle gegen alle. Nein, das Land funktioniert in seinen wesentlichen bürokratischen Hierarchien. Wenn Trump jetzt sagt, er hat alle Zeit der Welt, der Iran sitzt am kürzeren zeitlichen Ast, dann ist das auch völlig falsch, weil die Iraner können mit dieser Situation umgehen. Den Iranern ist es mittlerweile auch gelungen, weil sie aufgrund ihrer eigenen Produktionskapazitäten ihre Munition, anderes Waffenmaterial sozusagen selbst erzeugen und konnten hier Leerstände wieder auffüllen. Wie verhält es sich auf US-amerikanischer Seite? Dort sagen Kenner der US-amerikanischen Arsenale, die Hälfte ist weg. Also die Amerikaner haben sehr, sehr viel Material von Tomahawks bis Cruise Missiles in diesen 2 Monaten Krieg gegen den Iran verschossen. Und laut diesen Experten, ich habe dazu einen Bericht, glaube ich, auf Reuters oder Bloomberg gelesen vor einigen Tagen, würde es mindestens 1 bis 2 Jahre dauern, bis man diese Bestände, diese Leerstände wieder auffüllen würde. So viel zum Zeitfaktor. Und vergessen wir nicht, das hat sich ja auch mittlerweile herumgesprochen, es finden im November Kongresswahlen statt. Und ich würde nicht ausschließen, dass bei einer demokratischen Mehrheit im Kongress es dann relativ bald zu einem Impeachment-Verfahren, also in einem Absetzungsverfahren des US-Präsidenten kommen könnte. Also ich teile nicht diese Gelassenheit des US-Präsidenten, dass der Zeitfaktor für ihn spiele. Das war noch nie für eine US-Administration der Fall, weil die US-Administrationen immer unter Zeitdruck stehen. Und dazu kommt noch der letzte Punkt. Es wurden wirklich alle, aber alle gefeuert in den letzten Wochen, die irgendeine größere Rolle, Befehlsrolle in den amerikanischen Streitkräften spielen. Also von, ich glaube, gestern wurde der Marinechef gefeuert, davor verschiedenste andere hochrangige Militärs. Was ja nun auch nicht dafür spricht, dass man die Dinge im Griff hat. Weil wenn sie all diese Leute feuern, weil sie aus irgendwelchen Gründen mit ihnen nicht einverstanden sind, dann ist das jetzt wahrscheinlich nicht der richtige Zeitpunkt.
Ja, und es zeigt einfach auch, dass innerhalb der Strukturen des Militärs womöglich doch mehr Misstrauen gegenüber dieser Mission in Nahost vorherrscht, als nach außen hin kommuniziert wird. So wäre da noch meine Interpretation. Und ein weiteres Konfliktfeld, das hat sich schon eigentlich direkt auch nach Ausbruch des Krieges eröffnet. Und das wurde jetzt auch diese Woche nochmal von der Internationalen Energieagentur so betont. Diese warnt nämlich vor möglichen Flugstreichungen wegen Treibstoffmangels in Europa. Die Vorräte an Kerosin in Europa, die reichten vielleicht noch etwa für 4 bis 6 Wochen. Das hat der Chef der Energieagentur, Fatih Birol, diese Woche in einem Interview gesagt. Die Sperrung der Straße von Hormuz habe die größte Energiekrise ausgelöst, mit der wir jemals konfrontiert waren, sagte er. Und er sprach von einer wirklich verzweifelten Lage. Je länger die Situation andauere, desto schlimmer wird es für das Wirtschaftswachstum und die Inflation in der ganzen Welt. Und ja, auch der Lufthansa-Konzern hat jetzt auf diese Kerosinmangellage reagiert und reduziert sein Angebot, zumindest im Kurzstreckenverkehr, deutlich. Bis Oktober sollen über 20.000 Flüge gestrichen werden. Grund dafür sind die stark gestiegenen Kerosin Preise. Ja, mit dem Einschnitt will das Unternehmen rund 40.000 Tonnen Treibstoff einsparen. Ja, Frau Kneißl, wie brisant, wie prekär ist denn die Lage? Wie schätzen Sie das ein als Energieexpertin?
Vielen Dank. Es ist eine brisante Situation. Dieses gesamte Thema Flugtreibstoff, Kerosin, wann wird Kerosin eingekauft, zu welchen Preisen, das ist ein wichtiges Thema für jede Airline. Die Lufthansa hat meines Wissens nach jetzt mit Stand von 2005, ich habe damals zu dem Thema publiziert in meinem und dann auch als ein Teil meines Buches Energiepoker war. Ich glaube, damals hatten die 30 bis 40 Mitarbeiter in der Lufthansa-Gruppe, die nichts anderes taten, als den Markt zu beobachten und dann zu entscheiden, wann wird wo gekauft, ja, also Hedging, weil es kann ja jeder Airline so gehen, dass sie heute Tickets verkaufen, aber sie wissen nicht, wie viel sie für ihren Flugtreibstoff im Mai oder Juni zahlen und dann wie geht man da mit der Preisspanne um. Also Kerosin ist nicht ein Thema, das man so en passant nebenbei erledigt als Airline, als Airport, sondern das ist strategisch, wenn man so will. Das Problem ist Folgendes. Wo sind die Raffinerien, die dieses Kerosin erzeugen? Ich glaube, wir werden dann vielleicht in der Folge auch noch auf dieses ganz konkrete Raffinerierungsproblem in Deutschland eingehen. Es ist beispielsweise die PCK Schwedt, die ursprünglich vom russischen Ölkonzern Rosneft gebaute Raffinerie in Großraum Berlin, die Flughäfen im nördlicheren Deutschland versorgt, ja. Und wir haben einen größeren Raffinierungsfaktor, der zum Problem geworden ist. In vielen europäischen Flughäfen. Und daher wird wahrscheinlich es früher oder später zu einer Entscheidung kommen, einer Art Triage. Was geht vor? Frachtflug oder Personenflug, ja? Und normalerweise haben die Passagierflugzeuge Vorrang, ist ja auch ein Tourismusfaktor. Aber wenn die Situation sich so weiterentwickelt, wird man wahrscheinlich das verbliebene Kerosin für die Frachtflüge verwenden, wie auch im Bahnverkehr normalerweise der Frachtverkehr Vorrang hat vor dem Personenverkehr. Das sind dann Entscheidungen, die jeweiligen Transportministerien, politischen Verantwortlichen treffen müssen. Wir hatten über Fatih Birol, den Chef der Internationalen Energieagentur, immer wieder gesprochen, der dann gerne aufhorchen lässt mit apokalyptischen Meldungen, ob jetzt der Rohölpreis insgesamt auf $300 steigt oder wie auch immer. Er ist immer recht apokalyptisch, aber er hat gesagt, ich glaube vor 4-5 Wochen, Kerosin reicht nur mehr für 2 Wochen. Also diese Frist ist verstrichen. Aber problematisch ist es. Und was immer wieder hochkommt bei jeglicher Diagnoseaussage zu den Entwicklungen im Persischen Golf ist Folgendes. Alle sagen, selbst wenn die Situation sich jetzt politisch einpendeln sollte, selbst wenn es zu einem Handschlag kommen sollte zwischen der US-Seite und der iranischen Seite, es wird Monate, aber wirklich sehr viele Monate brauchen, bis wieder so etwas wie Ruhe auf dem Energiemarkt eingetreten ist, weil einfach sehr vieles stillgelegt wurde oder zerstört wurde.
Ja, Frau Kneißl, das wird dann sicherlich auch massive Auswirkungen haben für uns hier in Europa und insbesondere eben in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Wir haben ja auch einige Zuhörer in Österreich und in der Schweiz. Wahrscheinlich wird es dann noch zu massiven Preissteigerungen kommen, was die Flugpreise angeht. Und ja, Frau Kneißl, wir möchten mal noch über ein Ereignis sprechen vom vergangenen Wochenende, das hohe Wellen geschlagen hat. Vergangenes Wochenende erschien nämlich auf verschiedenen sozialen Plattformen ein Bild, das einen uniformierten Mann zeigt, der mit einem Vorschlaghammer ein umgestürztes Jesus-Abbild zerstört. Offenbar das Korpus eines im Freien stehenden Kruzifixes. Ein Vorgehen, das besonders unter Christen Empörung und Schmerz auslöste. Der Täter Peter, ein Soldat der israelischen Streitkräfte, die derzeit den südlichen Teil des Libanon besetzt halten. Das Ganze wurde gepostet von einem palästinensischen Journalist. Das Nordkommando der israelischen Streitkräfte leitete daraufhin eine Untersuchung gegen den Soldaten ein und auch gegen mögliche andere Beteiligte und versprach, angemessene Maßnahmen zu ergreifen. Es liege nicht in der Absicht der israelischen Streitkräfte, religiöse Symbole zu beschädigen, hieß es offiziell. Auch der israelische Außenminister Gideon Saar äußerte sein Bedauern über den Vorfall. Bei Twitter schrieb er, dass die Zerstörung der Christusfigur schwerwiegend und beschämend sei und forderte scharfe Maßnahmen gegen denjenigen, der diese abscheuliche Tat begangen hat. Zu den Werten des Staates Israel gehöre es, die Toleranz zwischen den Religionen zu fördern und andere Glaubensrichtungen zu respektieren. Auch der israelische Ministerpräsident Netanyahu hatte sich öffentlich zu Wort gemeldet und sich für diesen schweren Zwischenfall öffentlich entschuldigt. Frau Kneißl, wie ist das einzuschätzen? Es ist nicht der erste Zwischenfall einer von der Art, aber es ist doch merkwürdig, dass ein israelischer Soldat eine Christusfigur, die auch bei den Juden eine ganz zentrale Rolle spielt, zertrümmert und zerstört. Also wie schätzen Sie das ein und wie bezeichnend ist dieser Fall vielleicht auch für diesen Konflikt, der da unten tobt?
Also wenn man das auf dem Video sieht, dann kann man auch beobachten, mit welcher Wucht und mit welcher Getriebenheit dieser Soldat diese religiöse Skulptur vernichtet. Das sagt viel aus über die grundsätzliche Haltung, und es hat ihn ja auch niemand gehindert. Also so ein Soldat ist ja nicht allein unterwegs. Es hätte ja da einen Kommandanten geben können oder jeweilige Kameraden, die ihn bei dieser Handlung unterbrechen. Das war nicht der Fall. Es wurde zuerst etwas zögerlich Stellung genommen, weil viele gingen davon aus, das sei ein Fake-Video, und dann wurde es überprüft und es erwies sich als korrekt. So viel ich in einer israelischen Zeitung gelesen habe, wurde dieser Soldat jetzt für 30 Tage suspendiert. Das ist es, glaube ich. Es wurde ja auch der Mörder von Yitzhak Rabin zum Helden Israels im Jahr 1995. Also hier wird mit zweierlei, dreierlei Maß gemessen. Die italienischen UNIFIL-Einheiten, also die UNO-Einheit im Südlibanon, hat diese Skulptur zur Restauration übernommen und hat ein anderes freistehendes Kreuz, also dort aufstellen lassen. Für die, die den Libanon nicht kennen, wir haben sehr viele religiöse Symbole, die oft sehr nah beieinander sind. Also in der Region, wo ich lebte, im Nordlibanon, es waren dort wirklich die Moscheen neben den diversen christlichen Kirchen. Wir haben ja nicht nur orthodoxe und maronitisch-lateinische, wir haben protestantische Tempel. Also es ist eine Vielfalt an religiösen Bauten, an Tempeln als solche vorhanden, und es ist nicht unbedingt ein religiöses Miteinander, weit davon entfernt, aber es ist ein Nebeneinander in einer Form, wie es im Westen auch nicht möglich ist. Also da haben wir ein Gegeneinander. Und das ist, wie Sie richtig gesagt haben, es ist auch nicht zum allerersten Mal. Es ist vielleicht dieses hier gefilmt worden, und das Video hat eben für entsprechende Empörung gesorgt. Aber ich habe viele zerstörte religiöse Tempel, Gotteshäuser mittlerweile gesehen, die sowohl im Gaza als auch in der Westbank als auch eben im Libanon bislang von den Israelis in den letzten Monaten oder in den letzten 2,5 Jahren massiv zerstört wurden. Ja, und hier haben wir einfach eine sehr brutale Handlung, die auf einem Video festgehalten wurde. Das macht einen gewissen Unterschied aus. Aber neu ist an dieser Situation nichts. Ich darf hier einen Vorfall von vor 2 Tagen vielleicht auch noch ganz kurz skizzieren, der mir auch durch Mark und Bein ging. In der Westbank, nicht im Südlibanon, wurde ein Bauernhaus oder Wohnhaus von einer palästinensischen Familie in Feuer gesetzt. Und die Familie wurde daran gehindert, von den israelischen Soldaten das Haus zu verlassen. Und es kam zu schweren Verletzungen. Diese Meldungen gehen mittlerweile unter. Es sind schwerste Kriegsverbrechen. Ja. Die Gewalt der Siedler, die noch vor 10, 15 Jahren von der israelischen Armee gebremst wurde, sagen wir mal so. Es gab damals noch eine Armee, die so etwas wie einen gewissen Minimalkodex befolgte und oftmals gewalttätige Siedler daran hinderte, dass sie Palästinenser attackierten, Tiere entführten. Auch das kommt dauernd vor, ja, dass Schafe, Rinder und so weiter entführt werden. Rinder nicht, aber Schafe und Ziegen sind das wesentliche Weidevieh. Und das haben Soldaten vor 15 Jahren eigentlich noch teilweise gestoppt. Das ist heute nicht mehr der Fall, ja. Also die sind sozusagen, die Gewalt, die hier gegen die Zivilbevölkerung erfolgt, ist eine. Da finden sich gewaltbereite Siedler mit gewaltbereiten Soldaten. Und das ist die Situation und darüber gibt es sehr wenig Berichte. Und das lässt ja bedauerlicherweise auch sehr viele Regierungen in Europa ziemlich kalt. Also vor allem die im deutschsprachigen Raum. Denen ist das relativ egal, ob das jetzt Berlin, Wien ist. Wir haben eine sehr klare Positionierung Spaniens, wurde ja auch entsprechend bestraft von den Israelis. Wir haben eine sehr klare Positionierung auch Irlands. Da wurden seitens Israels die diplomatischen Kontakte gekappt aufgrund der klaren Positionierung der irischen Regierung. Und wir haben seitens Frankreichs und Italiens auch immer wieder klarere Aussagen. Also sie verhalten sich in einer gewissen Israel-Kritik, die in Deutschland oder in Österreich heute überhaupt nicht mehr Teil der Politik sein darf. Ja.
Mhm. Ja, und Sie hatten mir, Frau Kneißl, auch im Vorhinein dieses Podcast noch das Video zugeschickt von den israelischen Siedlern, die dieses Haus dort im Westjordanland in Brand gesetzt haben. Und es ist wirklich fürchterlich mit anzusehen. Es hat wohl in der Nacht stattgefunden und man sieht noch, man hört noch die Schreie der Familie, die in diesem brennenden Haus festsitzen, nicht rauskommen. Und man fragt sich doch, wie kann es eigentlich sein, dass wir Europäer, wir Deutsche, das Ganze mit unterstützen, die Stimme nicht erheben und dagegen nichts gemacht wird. Aber wir kommen mal jetzt auch hier noch zu Europa und zu einem, ja, zu einer brisanten Entwicklung, die uns jetzt hier auch noch beschäftigen wird, Frau Kneißl, denn jetzt kurz vor dem Machtwechsel in Ungarn hat der scheidende ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán seine Blockadehaltung gegenüber dem geplanten 90-Milliarden-Paket der EU aufgegeben. Die zyprische EU-Ratspräsidentschaft hat am Mittwoch mitgeteilt, dass die EU-Staaten das 90-Milliarden-Paket für die Ukraine freigeben werden. Viktor Orbán stimmte dem zu. Auch für neue Russland-Sanktionen wurde nun grünes Licht gegeben. Es ist jetzt schon das 20. Sanktionspaket, das die EU seit Ausbruch des Krieges verhangen hat. Ungarn wird sich jedoch, wie auch die Slowakei und Tschechien, nicht an der Haftung für den EU-Kredit an der Ukraine beteiligen. Die Länder haben ihre grundsätzliche Zustimmung zu dem Kredit von dieser Ausnahmeregelung abhängig gemacht. Orbáns Nachfolger Magyar hat auch bereits deutlich gemacht, dass er an dieser Bedingung festhalten will. Ja, die Ukraine, sie benötigt bekanntermaßen dringend Gelder, um ihren Schuldendienst zu leisten, ihre Staatlichkeit aufrechterhalten zu können, die Beamten zu bezahlen oder vielleicht auch zu schmieren, vor allem aber auch, um in der Lage sein zu können, den Krieg noch weiter fortzuführen. Also Frau Kneißl, wie schätzen Sie dieses 90-Milliarden-Paket ein? Ist das ein Game Changer, wie ihn viele bezeichnen, oder ist es, wird es einmal mehr womöglich doch dazu führen, dass der Krieg eben in die Länge geführt wird, gezogen wird? Wie sehen Sie das? Was ist da Ihre Einschätzung?
Ja, vielen Dank. Also mir ist zum einen auch nicht ganz klar, was der Verwendungszweck dieses Betrags ist. Also da gab es unterschiedliche Aussagen. Zum einen hieß es, per April 2026 ist die Ukraine bankrott, kann also ihren internationalen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen, kann ihre Beamten nicht zahlen beispielsweise, also ein Staatsbankrott. Und daher ist dieser Kredit dringend notwendig. Also würde ich diese Logik zu Ende denken, dann müssten diese 90 Milliarden ausschließlich in die Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Strukturen gehen. Das heißt, man zahlt damit das Personal, man zahlt damit natürlich auch die Polizisten und Soldaten und so weiter. Andererseits gibt es wiederum die Stimmen, die, und das ist vor allem Selenskyj, der meint oder seine westlichen Partner also immer wieder darauf hinweist, wir brauchen das Geld, um Waffen im großen Stil zu kaufen, weil ja auch aus den USA nicht mehr die großen Waffenspenden kommen, sondern weil die Ukraine für diese Waffen Geld zahlen muss und die Europäer die US-Waffenlieferungen nicht in dem Umfang ersetzen können, wie das eben die USA es ihnen möglich war. Und seit es kommen weiterhin Waffen aus den USA, es kommt vor allem natürlich auch Intelligence Support, also nachrichtendienstliche Assistenz, aber nicht mehr in dem Umfang wie zuvor. Und daher ist für mich die erste Frage Verwendungszweck dieses Geldes, ja, also Aufrechterhaltung der zivilen Strukturen, Zahlungspflichten einhalten zu können, oder geht es wirklich ausschließlich in die Kriegsführung? Das erschließt sich mir nicht, und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige. War auch ein Grund, warum Viktor Orban sich dagegen stellte, weil er immer auf dem Standpunkt stand, ungarische Gelder sollen sozusagen hier jetzt nicht in Kriegsführung hineinfließen, ungarische Steuergelder. Halten wir auch fest, was vielleicht manche, die Orban sympathisch fanden oder finden, etwas unterschätzt haben. Orban hat jedes Sanktionspaket seit dem Jahr 2014 mitgetragen. Ja, also wir hatten 2014 die ersten großen Russland-Sanktionen, die alle 6 Monate verlängert werden, per Konsens im Rat der Staats- und Regierungschefs, und da hat sich also wenig getan. Das wird fortgeführt. Wir haben jetzt eben seit 2022 das 20. Sanktionspaket, und hier ist aber interessant zu vermerken, dass die Europäische Kommission den finalen Ausstieg aus russischem Öl, der an sich festgelegt war, mit 15. April ausgesetzt hat. Das heißt, russisches Öl fließt weiterhin, auch russisches Flüssiggas. Und das hat wohl damit zu tun, dass man doch nicht ganz auf russische Energie verzichten kann oder will. Also es gibt hier gewisse Lücken. Es wurden zusätzliche Schiffe, zusätzliche Firmen, zusätzliche Banken auf die Sanktionslisten gesetzt, also um es mit einem englischen Begriff zu sagen, more of the same, also mehr vom selben. Aber ich glaube nicht, dass es eben eine große Wende jetzt sein wird. Weder diese 90 Milliarden Spende der europäischen Steuerzahler noch diese neuen Sanktionen. Viktor Orban ist sozusagen nicht mehr der Blockierer, wenn man so will. Aber ich glaube, selbst wenn er jetzt wiedergewählt worden wäre, er hätte nicht blockiert. Er hat nie wirklich ganz blockiert.
Ja, und Sie sprachen eben von fließendem russischem Öl, Frau Kneißl, das weiterhin fließen soll, aber nicht fließen darf. So jetzt auch geschehen in Ostdeutschland, im PCK Schwedt wurde nämlich angekündigt von Rosneft, dass ab dem 1. Mai keine Durchleitung mehr von kasachischem Rohöl durch die Druzhba-Pipeline erfolgen darf. Das Ganze erfolgt auf Anweisung des russischen Energieministeriums. Nach dpa-Informationen hat die Rosneft-Unternehmensleitung eine Benachrichtigung über ihre kasachischen Partner bekommen, dass es ab Mai Schwierigkeiten Schwierigkeiten beim Transport von Öl aus Kasachstan über die Druzhba-Pipeline geben soll. Alexander Nowak, der russische Vizepremier, hat auch deutlich gemacht, dass Russland kein Interesse habe, hier als Transitland zu fungieren. Er sagte, die Deutschen haben auf russisches Öl verzichtet. Das heißt, bei ihnen scheint alles in Ordnung zu sein, so Alexander Nowak. Ja, der kolportierte Lieferstopp, der gefährdet nach Einschätzung der Bundesnetzagentur die Versorgungssicherheit in Deutschland nicht. Regionale Preiseffekte können nicht ausgeschlossen werden. Ähnlich äußerte sich auch die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche von der CDU. Sie geht davon aus, dass die Raffinerie weiter Rohöl erhalte und das PCK in der Lage ist, die Produktion auf dem bisherigen Niveau zu halten. Ja, Frau Kneißl, also von deutscher Seite wird das Ganze heruntergespielt. Wie sehen Sie das? Wie dramatisch ist das womöglich? Und ist das ein Schritt, den Sie von russischer Seite nachvollziehen können?
Ja, vielleicht ganz kurz ein Wort zu dieser Raffinerie in Schwedt, Mecklenburg-Vorpommern. Die wurde von Rosneft gebaut. Ich glaube, es war daran auch eine Royal Dutch Shell Beteiligung oder BP Beteiligung. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber das ist sozusagen nicht ein rein russisches, großes Raffinerierungsprojekt. Viel Geld investiert. Raffinerien fehlen. Ja. Das hat verschiedenste Gründe. In den USA, vielleicht hier ganz kurz als Anekdote angemerkt, hörte ich immer wieder den Spruch, die letzte große Raffinerie wurde gebaut, als Elvis Presley noch Live-Konzerte gab. Also das zeigt uns, wie wenig investiert wurde in den letzten Jahrzehnten in Raffinerien. Und diese Schwedt-Raffinerie war ein gewisses Vorzeigeprojekt und hat aber mit den Veränderungen des Frühjahrs 2022 folgendes Schicksal erfahren. Wirtschaftsminister Habeck damals hat dieses russische Eigentum, nicht nur unter russischem Eigentum, sondern wie gesagt, es waren ja auch noch andere große beteiligte Energiekonzerne. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, welche es waren. Es war, glaube ich, Shell oder BP und andere noch. Man hat mehr oder weniger, ich sage jetzt mal etwas verkürzt, rechtlich nicht ganz korrekt, aber man hat die russische Seite enteignet. Man hat diese Raffinerie unter Treuhand gestellt. Also zuständig ist jetzt das deutsche Wirtschaftsministerium für diese Raffinerie. Und erinnern wir uns an die US-Sanktionen vom Oktober 2025, worin eigentlich auch Schwedt erfasst war, ja, also was hier, es ist de jure ja immer noch in gewisser Weise gehört, ist dem russischen Staat Rosneft, die US-Seite, das US Treasury, also das Finanzministerium der USA hat hier den Deutschen gegenüber Ausnahmen gemacht und hat gesagt, okay, betreibt diese Raffinerie, wie ihr wollt, gegen euch verhängen wir jetzt nicht Sanktionen, weil an sich hätte logischerweise diese Sanktionsverhängung von Oktober 2025 auch das deutsche Wirtschaftsministerium getroffen, ja, als Treuhandverwalterin dieser Raffinerie. Nun floss, wie Sie richtig eben dargestellt haben, kein russisches Öl mehr seit geraumer Zeit, aber es floss kasachisches Öl. Und diese Raffinerie ist ausgerichtet auf zwei wesentliche Produkte, nämlich auf Diesel einerseits und auf Kerosin, also Flugtreibstoff andererseits. Wenn nun kein kasachisches Öl mehr kommt, dann meint eben das deutsche Wirtschaftsministerium, alles gar kein Problem, wir beziehen dann eben aus der Nordsee oder aus wo auch immer, ich habe auch gehört, aus dem Vereinigten Königreich. Und meines Wissens nach sind beide möglichen Lieferanten nicht so gut gerüstet, um all diese Ausfälle wettzumachen, also und auch zu höheren Preisen. Natürlich muss das hier bezogen werden. Und dann muss man eines immer wieder bedenken, Rohöl ist nicht gleich Rohöl, Raffinerie ist nicht gleich Raffinerie. Es kommt auf die chemische Zusammensetzung an. Wo können Sie in welcher Raffinerie welches Ölprodukt daraus erzeugen? Also das lässt sich nicht einfach so leicht der Schalter umlegen. Aber vielleicht weiß da die deutsche Wirtschaftsministerin mehr als eben diejenigen, die sich damit ein bisschen beschäftigt haben.
Ja, da scheint sie die Glaskugel zu haben, im Gegensatz zu Ihnen, Frau Kneißl. Und ja, wir kommen mal noch, Frau Kneißl, zum Abschluss des heutigen Podcasts auf ein ja dystopisches Thesenpapier zu sprechen, nämlich jenes des US-Konzerns Palantir, vom berühmt-berüchtigten Peter Thiel einst gegründet worden. Palantir hat jetzt nämlich über seinen offiziellen Unternehmensaccount am vergangenen Wochenende 22 Thesen gepostet. Dieser Post, ja, er liest sich wie ein politisches Manifest des Unternehmens und hat bei Politikinteressierten für Gesprächsstoff gesorgt, sagen wir es mal so. Palantir positioniert sich mit den Thesen dort als entschlossener Akteur an der Schnittstelle zwischen Technologie und Sicherheitspolitik. Die Thesen, sie lassen sich in verschiedene Bereiche einteilen. Fangen wir mal an mit Geo- und Sicherheitspolitik. Da schreiben Befürworter der oder Anhänger von Palantir, ich zitiere einmal, das Atomzeitalter neigt sich dem Ende zu, Abschreckung werde künftig nicht mehr durch Nuklearwaffen herbeigeführt, sondern durch KI-Systeme und noch deutlicher, die Frage ist nicht, ob KI-Waffen gebaut werden, sondern wer sie baut und zu welchem Zweck. Immer wieder geht es auch um das Verhältnis zwischen Tech-Konzernen und dem amerikanischen Staat. Da schreiben die Schreiberlinge weiterhin, das Silicon Valley steht moralisch in der Schuld des Landes, das seinen Aufstieg ermöglicht hat. Palantir wirbt auch dafür, über die Grenzen von Apps hinaus zu denken und für eine Tech-Wirtschaft, die weiter Wachstum und Sicherheit generiert. Das Silicon Valley muss eine Rolle im Kampf gegen Gewaltverbrechen spielen. So weiter. Außerdem beklagt das Manifest, dass Kritik und Werturteile über Kulturen verboten seien. So steht dort geschrieben. Dieses Dogma geht über den Umstand hinweg, dass manche Kulturen und insbesondere Subkulturen Wunder hervorbrachten. Andere haben sich als mittelmäßig oder schlimmer rückständig und schädlich erwiesen. Ja, Frau Kneißl, wie haben Sie dieses Papier gelesen? Was interpretieren Sie und was sagt das vielleicht auch über die Philosophie der Tech-Konzerne im Silicon Valley aus?
Es ist eine mörderische Philosophie, wenn Sie das Wort Philosophie hier verwenden wollen. Also mich erinnert das an eine tief menschenverachtende, nihilistische Einstellung. Also das Wort Rasse, das der Österreicher Adolf Hitler in seinem Werk Mein Kampf verwendet, die niederstehenden Rassen, die hochstehenden Rassen, wird ja in ihrem letzten Zitat von wegen schädlichen und unschädlichen Kulturen durch das Wort Kultur ersetzt. Ja. Also Sie können ja gewisse Passagen dieser 22 Punkte vielleicht mit einer Art Copy und Paste angleichen an das, was in Hitlers Mein Kampf steht. Also für mich hat dieses, finden sich hier sehr viele Versatzstücke aus einem anderen menschenverachteten Papier. Und ein Punkt, der mich auch ziemlich erschütterte, als ich diese 22 Punkte las, ist, es steht hier ziemlich weit oben, The Gangling of Japan and Germany, also Gangling, die Kastration Deutschlands und Japans nach dem Zweiten Weltkrieg, wird als Fehler bezeichnet. Also die müssten sozusagen, dass die zur Abrüstung gezwungen wurden, dass die keine großen Armeen führen durften. Das sei ein Fehler gewesen. Und man spricht sich hier also ganz klar für eine Aufrüstung von Deutschland und Japan aus. In Japan vor allem auch mit dem Blick auf, sonst würde das zu größeren Verschiebungen im Machtgleichgewicht in Asien führen. Also gemeint ist damit wahrscheinlich China als der wesentliche Technologiegegner, ja auch der USA, ja. Jetzt Technologieführer und damit auch Rivale der USA und anderer. Also es sind hier wirklich Ideen, nihilistisch, brutal, menschenverachtend, die dort, wo wir sozusagen in den Papieren eines Hitler oder anderer das Wort Rasse haben, ist hier die Kultur. Es gibt die höherstehende und es gibt die niederstehende Kultur. Und manche würden sozusagen Hochkulturen hervorbringen und andere seien schädlich. Das alles kann man in Mein Kampf ungefähr ähnlich auch nachlesen. Die NS-Ideologie der 30er, 40er Jahre hatte ja auch ihre so genetischen Vorstellungen vom Supermenschen, von der ja, rassisch höhere stehenden, ja, höherwertigen Menschheit. Wir kennen die grauenhaften medizinischen Experimente und so weiter, die damals auf NS-Wunsch gemacht wurden und die dann in den Nürnberger Prozessen 1945, 46 entsprechend aufgearbeitet wurden, nicht vollständig. Aber das, was sich hier jetzt gerade zusammenbraut, manche nennen es Technofaschismus, mir fehlt da der richtige Begriff. Ich würde es wirklich nur unter den Titel nihilistisch und menschenverachtend einbringen, weil ich glaube, weder sind die italienischen noch die deutschen Faschisten oder andere so weit gegangen, wie das, was sich hier wiederfindet. Und worauf läuft das hinaus? Auf eine Vermengung von moderner Technologie, Stichwort künstliche Intelligenz, Robotik und einer Vorstellung, dass man sozusagen andere ausschalten könnte, neutralisieren, wie man es auch nennt. Also war früher von Tötung oder Ermordung der Fall, spricht man schon lange nur mehr vom Neutralisieren schädlicher Elemente. Also da ist ja auch der gesamte Begriff einer Menschenwürde ist dahin. Und wohin soll das führen? Also ich bin nicht in den sozialen Netzwerken. Ich habe nur gelesen, dass es da auf Twitter eine große Debatte gab, auf X. Keine Ahnung, wie sich da jetzt die Stimmen in welche Richtung bewegen, ob es nur zur Empörung kam oder ob es da auch Unterstützung gibt. Aber in meinen Augen ist das eine sehr, sehr grausame Tatsachenfeststellung. Und offenbar haben Alexander Karp und Peter Thiel und ihre Genossen das auch deswegen formuliert, weil sie ja immer wieder auch darauf angesprochen wurden, ja, was wollt ihr mit Palantir, was wollt ihr mit euren Forschungen, wohin geht die Reise? Und daher haben sie beschlossen zu sagen, because we have been asked, also weil man uns immer wieder darauf anspricht, haben wir uns jetzt entschlossen, hier mal unsere 22 Punkte festzulegen. Also mir wurde dabei sehr, sehr kalt. Es ging mir wirklich ein eiskalter Schauer über den Rücken, als ich das las. Ich weiß nicht, wie es anderen dabei geht, aber Peter Thiel und Alexander Karp sind sozusagen die Darlings nicht nur in Silicon Valley. Sie werden weltweit eingeladen. Es gibt Ex-Regierungschefs, die auch gerne für sie arbeiten.
Ja, und sie haben eine enorme Macht und einen enormen Einfluss auch auf politischer Ebene. Peter Thiel hat beispielsweise J.D. Vance installiert, mit aufgebaut und dafür gesorgt, dass er amerikanischer Vize geworden ist. Also das geht dann eben über das Unternehmerische hinaus und geht eben in das gesellschaftliche, in das politische Leben mit hinein. Und somit betrifft es uns am Ende eben alle. Frau Kneißl, mit diesem finalen letzten Thema bedanke ich mich wie immer ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit, für die sehr kompetenten Einschätzungen Ihrerseits und ich wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende, hoffe, dass Sie vielleicht ein bald zeitnah ein wenig frühlingshaftere Temperaturen bekommt, der Schnee so langsam aber sicher dahinschmelzen wird. Und ich freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wieder zusammenfinden werden und bin gespannt, welche Themen dann auf der Agenda stehen werden.
Vielen Dank, lieber Flavio von Witzleben. Ich freue mich auch auf ein gutes, gesundes Wiedersehen. Und so wie die Wettergötter hier über dem Ryazan-Oblast uns betrachten, die nächsten 10 Tage ist es hier noch relativ frisch. Aber das Wetter ist nicht das Hauptthema unserer Zeit. Und ich wünsche all unseren Zuhörern, wo immer die sich befinden, einen friedlichen, guten Aprilsonntag und Ihnen und Ihrer Familie auch eine gute Zeit.
Vielen Dank für Sie, Frau Kneißl, und ja, vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie heute wieder mit dabei waren bei einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.